Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Zwei Stunden schippern wir mit dem Strömmerboot aus der Stockholmer Innenstadt hinaus auf den Mälaren, vorbei an Inseln, hindurch durch schmale Seeengen. Dann sind wir da. Wir landen an einer Insel an, steigen aus und stoßen prompt auf ein gelb leuchtendes Schild, auf dem mit roten Lettern geschrieben steht: Beware of Vikings. Über dem Schriftzug thront ein Helm mit Hörnern. Das Schild ist ein Hingucker, gar keine Frage, ein Traum für jeden Selfie-Liebhaber. Und hier machen auch wirklich viele ein Selfie. Aber es provoziert dann doch die bange Frage, ob wir hier auf Björkö mit reichlich Wikinger-Kitsch konfrontiert werden. Welches Bild der Wikinger wird hier wohl gezeichnet? Werden wir vielleicht animiert, Plastikhelme mit Plastikhörnern im Shop zu kaufen? Es kommt zum Glück anders. Wir sind auf Björkö im Mälaren, einige Kilometer westlich von Stockholm. Vor über 1000 Jahren befand sich hier ein städtisches Zentrum. 1000 Menschen lebten ungefähr hier. 1000 Menschen bei einer Gesamtbevölkerung in Schweden oder in diesem nördlichen Raum von vielleicht 200.000 Einwohnern, schätzt man ungefähr. Das sind 1000 Einwohner, wirklich eine gewaltige Menge. Lange bevor Stockholm gegründet wurde, landeten unzählige Schiffe hier aus aller Welt an, in Birka. Die Stadt wird oft auch als Wikinger-Hauptstadt bezeichnet und damit fangen die Probleme an. Hauptstadt? Es klingt, als hätte es so ein Reich mit einer zentralen Stadt gegeben. Wikinger? Lebten hier wirklich Wikinger? Sind die Wikinger nicht diese kriegerischen Seeräuber? Sind Händler einer Stadt in Schweden, die während der Wikingerzeit lebten, somit auch Wikinger? Es gibt wahrscheinlich nur wenige Epochen der nordischen Geschichte, die stärker von Mythen, von Klischees, auch von Missverständnissen überladen sind als die Wikingerzeit. Wer waren sie also, die Wikinger? Mit dieser Frage beschäftige ich mich in dieser Folge über die schwedische Geschichte. Wir sind hier im vierten Teil. Wir haben uns davor mit der nordischen Frühgeschichte beschäftigt, haben angefangen, wie überhaupt das Land Schweden entstand, also das, was wir heute haben, das, wie das geformt wurde, geologisch auch geformt wurde, und waren dann in den letzten zwei Sendungen unterwegs, in der Steinzeit, in der Bronzezeit und zuletzt auch in der Eisenzeit, in der Wendelzeit, die auch schon sehr, sehr stark von Geschichten, von Sagen, von Mythen so überformt wurde, wo man nicht so genau weiß, was ist eigentlich historisch wahr und was ist dann doch nur Sage. Und bei den Wikingern setzt sich das so ein bisschen fort. Ja, und darum soll es heute gehen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser heutigen Folge. Mein Name ist Jo von Elchkuss. Schön, dass du dabei bist. Gummorgon. Bevor wir anfangen, noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Elchkuss, dieser Podcast über Schweden, ist ein privates Projekt. Es steht kein Medienkonzern oder Ähnliches dahinter. Und das bedeutet aber auch, dass er sich irgendwie selber finanzieren muss. Und deswegen bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Es gibt schon einige Unterstützerinnen und Unterstützer, die Elchkuss mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Und ihr, die bereits unterstützt, ihr seid wirklich grandios, denn ihr macht Elchkuss möglich. Wenn du sagst, ja, ich schätze die Arbeit von Elchkuss, ich mag den Podcast, ich will ihn unterstützen, dann folge dem Link in den Shownotes zu steady.de. Dort findest du 4 Unterstützerpakete, die ich geschnürt habe. Wähle gerne eines davon aus. Je nachdem, welches du wählst, kriegst du auch unterschiedliches zurück und dann bist du auch schon dabei. Als Dank bekommst du zum Beispiel die Bonusfolgen, die in regelmäßigen Abständen erscheinen. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung, sage jetzt schon vielen, vielen Dank. Tüsen tak, tak so mücke. Ja, und damit fangen wir an mit den Wikingern. Wer waren sie, diese Wikinger? Berühmt, berüchtigt, jeder hat irgendwie so ein Bild, sei es von Wiki, sei es von Vikings, der Serie, die erst vor ein paar Jahren produziert wurde. Jeder hat so ein Bild irgendwie, aber dann, was weiß man eigentlich wirklich? Was sind nur Klischees? Das ist bei der Frage nach den Wikingern wirklich nicht einfach zu beantworten. Die Schwierigkeit, einen Wikinger klar zu bestimmen, fängt bereits beim Wort an. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Thesen, auch verschiedene Thesen, die in unterschiedlichen Zeiten immer populär waren, woher dieses Wort Wikinger denn eigentlich kommt. Relativ klar ist, dass es stammt von Viking, dass man auf Viking ist und damit ist gemeint eigentlich, dass man auf so einer Entdeckungsfahrt, oft auch Plünderungsfahrt auf einem Raubzug ist. Woher dieses Wort dann aber Viking kommt, das weiß man nicht so ganz genau. Eine These sagt beispielsweise, dass ein Wikinger jemand aus der Region Vik sei. So wurde früher so der Oslofjord oder das nördliche Bohuslän bezeichnet, dass man von hier komme, wenn man eben Wikinger, ursprünglich Wikinger war. Zugleich bedeutet das schwedische Wort Vik auch Bucht. Und deswegen gibt es eine andere Theorie, die einfach sagt, ja, Wikinger sind die Leute, die in Buchten lebten. Aber bei jeder Theorie gibt es immer wieder auch Gegenstimmen, die sagen, nee, aus den und jenen Gründen ist das eher unwahrscheinlich. Und deswegen bleibt die Wortherkunft trotz vieler Thesen unbekannt. Auf einigen wenigen Runensteinen, so aus dem 11. Jahrhundert, also bereits in der Endphase der Wikingerzeit, die Wikingerzeit an sich geht so, ja, gemeinhin von 800 bis ungefähr 1050, so ganz, ganz grob. Und auf manchen Runensteinen steht geschrieben, dass jener, dem der Stein gewidmet ist, auf ihm Viking war. Und damit, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ist gemeint, dass er ja als Seeräuber unterwegs war. Dass er auf Plünderungsfeldzug war. Und das waren ganz gewiss nur ein paar wenige, wohingegen die meisten anderen Bewohner des Nordens jener Zeit friedlich als Bauern, als Fischer, als Handwerker oder als Händler lebten. Und Wikinger waren eigentlich ursprünglich nur diejenigen, die aus ihrer Heimat fortzogen, mit ihren Booten übers Meer fuhren und anderswo plünderten und brandschatzten, um so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, ein Händler in jener Zeit, wenn man den als Wikinger bezeichnet hätte, dann wäre der wahrscheinlich sehr, sehr überrascht gewesen, denn gerade die Händler, die fürchteten ja die Wikinger, weil sie Angst hatten, von ihnen überfallen zu werden beispielsweise. Das heißt, hier merkt man schon, da kommt es so zu einer Bedeutungsverschiebung im Laufe der Zeit. Das Problem ist, wie so oft in der Geschichtsschreibung, die Nationalromantik im 19. Jahrhundert. Hier wurde der Wikinger kräftig romantisiert, ihm wurden Hörnerhelme aufgesetzt und er wurde mit langer, blonder Mähne, imposanten Muskeln und großem Entdeckergeist ausgestattet. Viele Klischees, die damals in die Welt gesetzt wurden, die versuchen Historiker bis heute irgendwie einzufangen, aber es gelingt ihnen oftmals nicht. Manche Dinge sind dabei einfach schlichtweg falsch, zum Beispiel die behornten Helme beispielsweise oder die Vorstellung, dass die Wikinger hätten irgendwie die Schädel ihrer Opfer als Trinkgefäße genutzt. Man denke da nur an den Asterix-Band über die Normannen. Andere versuchen, das Bild des Wikingers gerade zu rücken und behaupten dann, dass ja nicht alle Wikinger schlimme Krieger waren, sondern sie auch ganz, ganz tüchtige Händler waren. Und dabei wiederholen sie aber eigentlich genau den Fehler der Nationalromantik. Denn die machten eben aus den kriegerischen Seeräubern, die auf Viking, also auf Beutezug sind, eben alle Bewohner des Nordens. Sie haben so vereinheitlicht und genau das macht jemand, der sagt, ja, die waren aber auch gute Händler und sonst irgendwie. Eigentlich macht genau diesen Fehler auch wieder, dass eben alles vereinheitlicht wird und das ganze Volk oder beziehungsweise mehrere Völker, also alle Stämme, die dort eben im Norden in Skandinavien lebten, die werden dann dabei zu Wikingern gemacht. Aber eben, ich habe es vorhin schon gesagt, kein Bauer, kein Handwerker, kein Händler jener Zeit hätte sich jemals selbst als Wikinger bezeichnet oder sich als Wikinger gefühlt. Sie lebten eben nur in der Zeit, die auch erst seit dem 19. Jahrhundert als Wikingerzeit bezeichnet wird. Also halten wir fest, eigentlich sind die Wikinger diejenigen, die auf Beutezug gehen. Ja, deswegen ist dieser Begriff Wikinger wirklich sehr, sehr schwierig, weil ja alles Mögliche gemeint sein kann, eben von Piraten bis hin zu allen Skandinaviern dieser Zeit. Deswegen vermeiden viele Historiker mittlerweile auch den Begriff, weil der eben so aufgeladen ist, so missverständlich ist und jeder eine andere Vorstellung darunter hat. Wir können dann aber auch schon festhalten, dass Birka eigentlich keine Wikingerstadt ist, sondern dieser Ort war ein Handelszentrum während der Wikingerzeit. Und schon gar nicht war Birka die Wikinger-Hauptstadt, denn es gab kein eines großes Reich mit einer zentralen Hauptstadt. Gleichwohl war es sicherlich der eine oder die andere, nämlich auch Frauen konnten vielleicht Wikinger sein, dazu aber später nochmal mehr, war sicherlich der eine Bewohner von Birka hin und wieder auf Viking gegangen und damit also auch Wikinger. Das mit Sicherheit schon. Die Schwierigkeit, die Wikinger greifbar zu machen, liegt aber nicht nur an den geschichtsklitternden Nationalromantikern, sondern auch an den Wikingern bzw. besser den Menschen in der Wikingerzeit selbst. Denn außer den Runensteinen hinterließen sie eigentlich ja keine wirklichen schriftlichen Quellen und die Inschriften auf den Runensteinen, die verraten wirklich nicht viel. Da steht oftmals ja kaum wirklich Text drauf. Dieser Stein ist Erik so und so gewidmet, Sohn des Olaf, der und der. Viel mehr steht da meist nicht. Deswegen ja, kriegen wir über die Runensteine eigentlich wenig Wissen über die Wikinger heraus. Die Historiker sind deswegen auf archäologische Funde sowie Berichte von anderen, die über die Wikinger schreiben, angewiesen. Oft waren das aber Mönche, deren Klöster von den Nordmännern überfallen worden sind, und deren Berichte sind dann natürlich nicht sonderlich positiv. Die verstärken eben das Bild der wilden, blutdürstigen Männern aus dem Norden. Und aufgrund von dieser Gemengelage, dass wir kaum Quellen von den Wikingern selbst haben, außer archäologische Quellen, und nur Berichte über die Wikinger haben, die aber oftmals eben nicht ganz so positiv ausfallen, ja, haben wir ein sehr, sehr verschobenes, schiefes Bild von den Wikingern, aus den Quellen zumindest. Ja, mit einem solchen Überfall auf ein Kloster, da beginnt für viele auch die Zeit der Wikinger. Im Jahr 793 am 8. Juni, da überfallen Wikinger aus Dänemark das nordenglische Kloster Lindisfarne. Das ist sicherlich nicht der erste Wikinger-Überfall, aber der erste, der einigermaßen gut dokumentiert ist. Und ja, für viele ist das sozusagen der Startschuss für die Wikingerzeit, denn ab da vermehren sich die Wikinger-Plünderungszüge deutlich. Die Wikinger, ganz gleich, ob sie nun aus Norwegen, aus Dänemark oder Schweden stammen, denn so eine nationale Einteilung, die gab es damals noch gar nicht, die erkennen, dass ihr Konzept ein einträgliches und gewinnbringendes ist. Schnell irgendwo auftauchen, plündern und wieder verschwinden. Ehe die lokalen Machthaber davon erfahren und Truppen hinschicken können zur Verteidigung des Klosters beispielsweise, sind die Nordleute schon längst wieder übers Meer oder die Flüsse verschwunden. Anfangs wählen sie vor allem Klöster und Kirchen entlang der Küste aus. Sie sind übers Meer schnell erreichbar und haben auch nahezu keinen Schutz. Zudem gibt es hier meist eben auch sehr viel zu holen. Also deswegen ist es natürlich ein interessantes Beuteziel. Erfolgreich sind sie dabei vor allem wegen ihrer Schiffe. Und wegen dieser Schiffe sind sie auch bis heute ja irgendwie auch bekannt und berühmt. Diese Wikingerboote, ob sie wirklich Drachenboote sind, das wissen wir nicht. Das ist auch so etwas, was wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können. In mehreren Quellen wird beschrieben, dass sie so Drachenköpfe an ihren Booten hätten. Also das vorne, so, man kennt ja das Bild, dass eine so ein bisschen gewundener, geformter Stamm nach oben ragt und oben dann eine Drachenkopf reingeschnitzt ist. Es gibt aber leider keinerlei archäologischen Fund, der das irgendwie belegt. Das heißt, wir wissen es nicht, ob das wirklich stimmt, ob es wirklich Drachenboote waren. Aber die Wikingerboote, die sind bekannt und die hatten die Wikinger natürlich auch auf jeden Fall. Und die sind das entscheidende Instrument für ihre Plünderungszüge. Die Seeleute, die leben, die schlafen mehrere Wochen des Jahres auf den kleinen Booten. Sie kennen ihr Schiff und auch ihre Kameraden in- und auswendig. Man lebt wirklich sehr, sehr eng zusammen, ist eine verschworene Gemeinschaft. Und das macht vielleicht auch etwas von den Wikingern aus, dass sie sich voll aufeinander verlassen haben, dass sie auch nicht aufgegeben haben, wenn sie mal in Bedrängnis waren, sondern da wirklich auch sich gegenseitig unterstützt haben. Und das hat vielleicht auch die Faszination schon in der damaligen Zeit für die Wikinger ausgelöst. Die Boote, die haben ein Segel, aber sie können auch gerudert werden. Und das macht sie sehr, sehr wendig und auch auf Flüssen einsetzbar. Zu den Flüssen kommen wir noch, da haben sie einige Feldzüge über Flüsse auch gemacht. Auch haben sie kaum Tiefgang, sind also sehr, sehr flache Boote und so können sie auch am Strand angelandet werden oder eben auf flachen Flüssen eingesetzt werden. Und selbst über kurze Strecke können sie übers Land gezogen werden, weil sie eben so flach sind und weil sie relativ leicht sind. Und damit sind die Wikinger mit ihnen extrem mobil und flexibel, schnelle Angriffe und auch ebenso ein schnelles Verschwinden sind möglich. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb sie anfangs so gefürchtet sind. Sie tauchen eben aus dem Nichts auf, sind da und sind auch ganz schnell wieder weg. Oder sie können eben mit ihren Schiffen auch flussaufwärts schnell vorankommen und sind damit anderen Schiffen deutlich überlegen. Aber es ist ganz sicher nicht so, dass die Wikinger einen Siegeszug nach dem anderen vollbringen. Ihre Kettenhemden, ihre Speere, ihre zweischneidigen Schwerter sind die gleichen, wie sie auch andere Krieger in Europa nutzen. Und bei offenen Feldschlachten gehen die Wikinger genauso oft als Sieger wie auch als Verlierer vom Feld. Der entscheidende Unterschied, den machen die Schiffe. Denn auf dem Wasser oder vom Wasser aus, da sind sie eben besonders stark. Nicht aber auf dem Land. Die Wikinger sind vor allem da erfolgreich, wo sie wenig Widerstand erwarten. Klöster sind daher ein beliebtes Plünderungsziel, ebenso aber auch Regionen, in denen es keine starke Zentralmacht gibt oder wo irgendwie eine Macht gerade so am Wanken ist. Beispielsweise ist das Frankenreich nach dem Tod von Karl dem Großen im Jahr 814 und dann noch stärker nach dem Tod von Ludwig dem Frommen, dem Nachfolger von Karl dem Großen, 840 sehr, sehr schwach. Nach dem Tod von Ludwig dem Frommen wird das Reich, das Frankenreich, auch in drei Teile aufgeteilt. Da entstehen so die Frühformen von Frankreich und von Deutschland. Aber in dieser Phase der Aufteilung, da ist das Frankenreich eben ja schwach. Und für die Wikinger muss das wie eine große Einladungskarte wirken, denn sie können hier ihre Überfälle machen, ohne dass sie mit allzu großer Gegenwehr zu rechnen haben. Aber warum machen sie das überhaupt? Also warum brechen sie irgendwo in Norwegen, in Schweden, in Dänemark auf, um sich auf eine ja doch auch gefahrvolle Reise übers Meer in kleinen Schiffen zu wagen? Nur der Plünderung wegen? Auch das ist etwas, was die Historiker nicht mit Sicherheit sagen können. Also die Aussicht auf reiche Beute ist mit Sicherheit ein wichtiger Beweggrund. Es könnte aber auch sein, dass es im Norden so eine gewisse Überbevölkerung gab und zudem war es häufig so, dass die Höfe nur an den ältesten Sohn übergeben wurden. Und das kann dazu geführt haben, dass die jüngeren Brüder irgendwie auch schauen mussten, wo sie bleiben und die suchten dann eben das Abenteuer und die Beute jenseits des Meeres. Ein weiterer Anlass könnte der Bedarf an Sklaven gewesen sein. Im Schwedischen heißen die Trälar. Die Menschen während der Wikingerzeit, die verrichteten die schwere Arbeit, wie zum Beispiel die Anlage von Festungen oder von Palisaden beispielsweise, nur ungern selbst und griffen stattdessen lieber auf Sklaven zurück. Meistens sind das eben Kriegsgefangene oder eben so Beuteopfer, die man eben erst bei so einem Beutezug mitgenommen hat. Wie auch im alten Rom oder in anderen früheren antiken Reichen, wo es viele Sklaven gab, haben die Trälar bei den Wikingern keine Rechte. Sie werden eher als Ware oder mehr als Ware denn als Mensch angesehen. Egal nun aus welchen Gründen die Wikinger ihre Dörfer verlassen, Fakt ist, dass sie so im 9., im 10. Jahrhundert, auch im 11. Jahrhundert noch ein bisschen, ja ganz Europa heimsuchen. Sie fahren bis nach Spanien, nach Nordafrika. Sie gelangen bis nach Konstantinopel, der Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Ja, sogar bis nach Nordamerika dringen sie vor. Dabei verändert sich aber im Laufe der Zeit ihr Auftreten. Anfangs sind es eben die schnellen Überfälle, bei denen es nur darum geht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wertvolles zusammenzuraffen. Und später werden aus den Raubzügen regelrechte Invasionen, auch mit wirklich großen Heeren, und die Wikinger beginnen, Land zu erobern und sie lassen sich dann auch in diesen Ländern oftmals nieder. Und damit verändert sich natürlich schon der Charakter der Wikinger ganz, ganz, ganz stark, weil plötzlich die Landnahme eben auch etwas Wichtiges wird. Zum Beispiel erobern die Wikinger weite Teile des heutigen Englands. 3 der 4 angelsächsischen Königreiche, also da gibt es 4 Reiche und 3 davon werden von den Wikingern eingenommen. Fast 100 Jahre lang herrscht dann hier zwischen London und York ungefähr das Danelagen, also das dänische Gesetz. Und erst nach ungefähr 100 Jahren können die Wikinger wieder vertrieben werden. Bis heute zeugen viele englische Ortsnamen von jener Zeit. Vielleicht warst du schon mal in England unterwegs und dann gibt es zum Beispiel Derby, Corby, Spilsby oder viele andere Orte, die eben auf By enden, also B-Y. Und das ist eben das nordische Wort für Dorf. Also da merkt man noch den Wikinger-Einfluss. 845 rudern und segeln Wikinger die Seine hinauf und belagern Paris. König Karl der Kahle, der versteht es aber, Paris zu verteidigen. Er gibt nämlich den Wikingern, was sie wollen, viel Silber. Also er sagt, ihr bekommt von mir Geld oder viel Silber, im Gegenzug brecht ihr aber die Belagerung der Stadt ab. Und das machen die Wikinger auch. Das heißt, zunächst ist es eine durchaus erfolgreiche Strategie Karls des Kahlen, die hat jedoch einen entscheidenden Nachteil. Denn die Wikinger verstehen es, wie die Mafia später dann auch, daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir greifen euch nicht an, wenn ihr uns Geld gebt. Das sind durchaus Mafia-Methoden. Und so kommen die Wikinger eben bald wieder die Seine hinaufgefahren und erhalten erneut Reichtümer, das sogenannte Danegeld, wie es auch genannt wird. Paris selber erobern sie aber nie. 911, da wechselt der französische König die Taktik. Er gibt dem Wikingerhäuptling Rollo nun nicht mehr nur Geld, sondern Land. Er schenkt ihm Land. Im Zentrum die durchaus große Stadt Rouen an der Seine und eben große, große Ländereien darum herum. Im Gegenzug fordert er von den Wikingern nichts mehr, als dass sie aufhören sollen, eben Wikinger zu sein. Sie sollen sich in ihrem neuen Land brav niederlassen, können sich als Bauern verdingen, können hier ihre Felder pflegen und anbauen. Sie müssen nur ihrem König und Lehnsherrn den Treueid schwören. Ja, damit quasi verlangt er genau von ihnen, dass sie das, was sie bisher ausgemacht hat, nämlich Wikinger zu sein, auf Beutezug zu gehen, genau das eben eintauschen gegen ein ja, friedliches Leben als Bauer oder als Händler oder als Handwerker, indem er diesem Rollo große, große Ländereien geschenkt hat oder vermacht hat. So eine Taktik, wie man sich die lästigen Wikinger vom Leib halten kann. Man macht sie eben einfach zu ja, eigenen Gefolgsleuten. Das ist eine erfolgreiche dazu. Die Schenkung des Landes an Rollo ist die Geburtsstunde der Normandie, des Landes der Nordmänner. Also in der Normandie, da steckt eben dieses Wort der Normannen eben drin, der Nordmänner. Ja, und damit verändert sich das Selbstverständnis der Wikinger radikal. Sie sind eben keine beutegierigen Seeräuber mehr, sondern sie leben jetzt fortan ein, in Anführungszeichen, normales Leben in ihrer neuen Heimat. So allmählich bricht auch der Kontakt zur alten Heimat irgendwann mal ab. Und als dann der Ur-Ur-Urenkel Rollos, sein Mann, der als Wilhelm der Eroberer, William the Conqueror, in die Geschichte eingehen wird, als der 1066 in der Schlacht bei Hastings den englischen Thron erringt, da versteht dieser sich eben nicht mehr als Wikinger, sondern als Normanne. Das heißt, da sieht man schon, dass hier auch so ein Wechsel der Identität dann allmählich stattfindet und eben die Wikinger irgendwann mal aufhören, Wikinger zu sein. Anderswo nehmen die Wikinger ebenfalls Land, aber dabei weitestgehend friedlich. Von Norwegen beispielsweise segeln sie über den Nordatlantik bis nach Island. Island, das ist zu dieser Zeit nur von ein paar eremitischen irischen Mönchen bewohnt und deswegen kann hier die Landnahme friedlich erfolgen. Und von dort aus, von Island, erkundet 982 Erik der Rote Grönland. In Grönland oder auf Grönland lassen sich die Wikinger ebenfalls nieder. Bjarni Herulfsson, Der will 4 Jahre später, 1986, ebenfalls nach Grönland, aber er gerät in extrem schlechtes Wetter, sodass er vom Kurs abkommt. Und als die dichten Nebel sich lichten, ist er westlich von Grönland gelandet und er entdeckt, dass sich hier ein weiteres Land befindet. Er betritt es aber nicht. Das macht im Jahr 1000 Leif Erikson. Er folgt den Beschreibungen Bjarnis und setzt dann als erster Europäer seinen Fuß auf nordamerikanischem Boden im heutigen Kanada. Das neu entdeckte Land nennt er Wienland, weil er hier Weintrauben gefunden hat. Ja, lange halten können sich die Wikinger dort nicht. Wahrscheinlich kommt es zu Konflikten mit den dort lebenden Einwohnern, die dann jede errichtete Kolonie wieder zerstören. Aber somit sind die Wikinger eben die ersten Europäer in Nordamerika. Ungefähr 500 Jahre bevor Christoph Kolumbus dann in Mittelamerika landen wird. Auch im Osten unternehmen die Wikinger ausgedehnte Eroberungszüge. Hier unterscheidet sich der Charakter aber so ein bisschen von dem, gerade in Zentraleuropa. Über die großen Flüsse, wie zum Beispiel die Wolga, dringen sie nach Nowgorod, nach Kiew, gar bis ins Kaspische Meer und eben nach Konstantinopel, die Hauptstadt des Oströmischen Reiches, vor. Da es hier im Osten, in den Weiten von Russland, aber nicht ganz so große Reichtümer zu holen gibt, wie beispielsweise in England oder in Frankreich, treten die Wikinger oder auch die Varäger, wie sie in den Quellen oft genannt werden, weniger als Plünderer auf, anfangs schon auch, aber eben nicht ganz so stark, und vielmehr errichten sie relativ schnell Handelsstützpunkte, Händler folgen danach und bauen da eben sehr ausgedehnte Handelswege auf, eben bis eben nach Konstantinopel hinunter. Und ein Name fällt in diesem Zusammenhang immer wieder, das ist Rurik. Der Wikinger-Hauptmann soll der Legende nach zum Herrscher über Nowgorod aufgestiegen sein. Sein Nachfolger Oleg der Weise, der soll dann Kiew erobert und die Kiewer Rus gegründet haben, also die Grundlage letztendlich für das Kiewer Reich gelegt haben. Ob es diesen Rurik wirklich gab, ist heftig umstritten. Es kann auch sein, dass es nur irgendwie eine Legende ist. Jedenfalls sehen in ihm und in Oleg sowohl die Russen als auch die Weißrussen als auch die Ukrainer ihre Gründungsväter. Es ist also eine Geschichte bzw. eine Legende mit großer politischer Sprengkraft, weil alle sich so ein bisschen auf das Gleiche berufen oder auf die gleichen Gründungsväter berufen. Der Name Rus, der bis heute in Russland oder auch in Belarus fortbesteht, der könnte, das ist auch ganz spannend, also auch da, man weiß es nicht, aber der könnte von Ruslagen abgeleitet sein. Das ist die Region oder ein Teil von Uppland, die Region, die Küstenregion nördlich von Stockholm, aus der viele der Nordmänner in Nowgorod eben stammten. Oder das Wort ist abgeleitet von Ruotsi, dem finnischen Wort für Schweden. Aber ja, auch hier gilt wie bei so vielem über die Wikinger, man weiß es nicht genau. Aus diesem Nichtwissen wird in Birka, um mal wieder nach Birka zurückzukehren, und dem dortigen Wikingermuseum auch kein Hehl gemacht, was den Machern des Museums und den Guides hier wirklich hoch anzurechnen ist. Ich habe es ja eingangs gesagt, anfangs hatten wir, als wir damals da waren, schon so ein bisschen Angst, wird es hier so ein Wikinger-Kitsch werden, und das passiert wirklich überhaupt gar nicht, sondern eher das Gegenteil. Da ist dann zum Beispiel ein nachgebauter Verteidigungsturm und es steht aber auch daran geschrieben, man weiß nicht, ob er wirklich so aussah. Man vermutet es. Oder wohnten die Bewohner Birkas wirklich in solchen Häusern, wie sie im kleinen Dorf, das ist ein kleines Dorf nachgebaut neben dem Museum, wohnten die wirklich in solchen Häusern? Sahen sie exakt so aus? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich sahen sie irgendwie so aus, aber ganz sicher ist man sich eben nicht. Es sind alles Holzhäuser, das ist verrottet, man hat nur so ein paar kleine von den Fundamenten im Sumpf dann noch ein paar kleine Überreste gefunden, kann damit so die Größe ungefähr abschätzen, aber genaueres weiß man eben nicht. Auch Paul, unser Guide, legt sich oftmals nicht fest. Er führt uns über das Gräberfeld von Birka, das auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und ist, jetzt Vorsicht, Klischee, er ist ein wahrer Wikinger. mächtige Statur, die Arme übersät mit Runentattoos, langer Bart, die Haare wirklich so eine Mähne. Er steckt in typischer Kleidung der Wikingerzeit und sein Kopf ist knallrot, weil er schon etwas zu viel Sonne abbekommen hat. Mit ausladenden Gesten steht er auf einem Grabhügel, von denen es hier unzählige gibt. Dieses Gräberfeld von Birka, das ist wirklich berühmt und groß. Und er erzählt von Birka. Immer wieder präsentiert er dabei mehrere Möglichkeiten. Er sagt, ja, es gibt hier Theorie A, die sagt, dass es so und so gewesen sein könnte. Theorie B sagt aber, dass es so und so sein könnte. Oftmals hat man eben nicht mehr als eine Theorie, wie etwas bei den Wikingern gewesen sein könnte. Historisches, gesichertes Wissen ist eher selten. Die Gräber und die darin gemachten Funde, wenn sie nicht schon vorher geplündert worden sind, das sind so eine der wenigen wirklich zuverlässigen Quellen. Denn hier hat man ganz handfeste Dinge, was den Menschen als Grabbeilage beispielsweise mit hineingegeben wurde. Und über diese Grabbeilagen, da kann man einiges herausfinden. Und hier werden immer wieder Überraschungen gemacht. Zum Beispiel 2017. Das Grab mit der Nummer BJ581, das wird hier zur Sensation. Dabei ist das Grab an sich schon lang entdeckt. Schon 1878 wurde hier das Skelett eines wohlmächtigen Wikingers gefunden, denn es befanden sich ein Pferdeskelett, mehrere kostbare Waffen und andere Gegenstände im Grab. Wie selbstverständlich ist man über 100 Jahre davon ausgegangen, dass es nur ein Mann gewesen sein konnte. Bis 2017 dann eine Gensequenzierung das Gegenteil nachwies. Die Person im Grab war eine Frau. Dass Frauen in der Gesellschaft zur Zeit der Wikinger eine recht gehobene oder eine einigermaßen gleichberechtigte Stellung innehatten, das war schon länger bekannt. Sie konnten sich scheiden lassen, beispielsweise, wenn sie das wollten. Sie konnten auch als Händlerinnen tätig sein, sie konnten Land besitzen. Und wenn die Männer auf Wiking waren und lange Zeit weg waren, dann standen sie Haus und Hof vor, befehligten die Sklaven, managten den Betrieb. Das heißt, die Frauen, die konnten selbstbewusst auftreten und hatten viele Rechte, die sie dann später nicht mehr hatten. Die Entdeckung in Grab BJ581, die lässt nun aber auch die Vermutung zu, und das ist neu, dass Frauen sogar auch als Kriegerinnen in Erscheinung traten. Und so dann offensichtlich auch zu einer gewissen, ja, einer politischen Macht auch kam. Denn diese Frau in diesem Grab, die muss mächtig gewesen sein. Das legen zumindest die Grabbeilagen sehr, sehr nahe. Und so differenziert sich unser Bild von den Wikingern immer weiter aus. Und es wird sicher in Zukunft noch weitere Erkenntnisse geben. Es wird vielleicht weitere Funde geben. Und so wird sie dann wieder ein neues Bild von den Wikingern zeigen. Auf Birka kann man dem heutigen Forschungsstand über die Wikinger und die Menschen während der Wikingerzeit sehr anschaulich und sehr differenziert näher kommen. Außerdem ist es auch ein wunderschöner Tagesausflug von Stockholm aus in die Schären. Also man fährt da wirklich lange Zeit raus und es ist einfach ganz, ganz, ganz herrlich. Viele Inseln und bei schönem Wetter ein großer Traum. Es lohnt sich also sehr, nach Birka hinauszufahren und dort das Museum und eben das alte Gräberfeld zu besuchen. Im Sommer gibt es auch mehrere Veranstaltungen, da schau einfach auf der Homepage von Birka noch ein bisschen genauer nach. Da gibt es das historische Tattoo-Fest Barnens Birka, also Birka der Kinder, wo dann viel Kinderprogramm auch gemacht wird. Es gibt eine Midsommerfeier, alles Mögliche. Ende des 10. Jahrhunderts, da geht Birka allmählich seinem Niedergang entgegen. Sigtuna wird die neue zentrale Stadt im Mälaren. Warum das so ist, darauf gehen wir in einer anderen Folge ein. Sigtuna wird aber auf jeden Fall die neue, große, wichtige Stadt und sie ist damit auch die älteste, noch heute existierende Stadt in Schweden. Und auch die Zeit der Wikinger neigt sich dem Ende entgegen. Manche sagen, dass das Jahr 1066 das Ende markiere. Im Streit um die englische Krone versucht der norwegische König Harald Hårderåde mit 300 Schiffen einzugreifen. Er wird aber vom britischen König Harold Godwinson bei Stamford Bridge geschlagen. Die Briten haben gelernt, den Beutezüglern aus dem Norden irgendwie auch erfolgreich zu begegnen. Und dieser Kriegszug des Norweger Königs, das sei der letzte Viking gewesen. Deswegen sagen manche, 1066 sei der Endpunkt. andere, und das ist vielleicht die sinnvollere, wenngleich auch oft so ein bisschen ja schwierigere oder schwammigere Markierung. Andere sagen, dass die heidnische Wikingerzeit mit der Ausbreitung des Christentums zu Ende ging. Das ist in Schweden ungefähr in der Mitte des 11. Jahrhunderts, aber es ist natürlich ein längerer Prozess, auch in unterschiedlichen Regionen zu einer unterschiedlichen Zeit, sodass man nicht eben genau sagen kann, in exakt diesem oder jenem Jahr, da hört die Wikingerzeit auf. Aber dass man sagt, so grob irgendwann im 11. Jahrhundert, da läuft die Zeit der Wikinger allmählich aus. Die Menschen lassen sich taufen, das Christentum setzt sich nach und nach fort und damit verändert sich die Welt natürlich auch ganz gewaltig, auch für die Frau. Denn mit der Ausbreitung der christlichen Lehre, da verschlechtert sich die Stellung der Frau erheblich. Über viele Jahrhunderte hinweg wird sie dann eher dem Mann unterstellt sein, anders als während der Wikingerzeit. Ja, und so endet die Zeit der Wikinger, in der gewiss nicht alle Wikinger waren, und das schwedische christliche Mittelalter beginnt. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Ja, so viel zu den Wikingern, über die man mit Sicherheit noch viel, 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 viel mehr erzählen könnte. Ich habe viele Geschichten von Rurik, von Leif Erikson und von vielen anderen nur angerissen. Das sind natürlich ganz, ganz viele spannende Geschichten, ja, auf die ich hier im Detail aber gar nicht eingehen kann. Vielleicht nochmal irgendwann mal später in einer einzelnen Folge. Wenn du da bestimmte Wünsche hast, dann schreib gerne an elchkuss@elchkuss.de. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hatte so blau. Wie Elchkuss, der Podcast für Schweden.